Bibelperspektiven. Blicke, Einblicke und Durchblicke in eine andere Welt. Nummer 98. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Der heutige Text ist aus dem Markus-Evangelium. Im 14. Kapitel, da heißt es: Es waren noch 2 Tage bis zum Passafest und den Tagen der ungesäuerten Brote. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn, also Jesus, mit List ergreifen und töten könnten. Denn sie sprachen: Ja, nicht bei dem Fest, damit es nicht einen Aufruhr im Volk gebe. Und als er in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen, und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Alabastergefäß mit unverfälschtem, kostbarem Nardenöl. Und sie zerbrach das Gefäß und goss das Öl auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie. Was bekümmert ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt zu meinem Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, dann wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie getan hat. Ja, jetzt ist es wieder soweit. Jetzt wird wieder ihr Gedächtnis mitgepredigt. Eine Frau, die außerordentlich teures Öl einfach zerbricht, das Gefäß war wahrscheinlich zum Zerbrechen gedacht, also abbrechen und ihm über die Haare gießen. Und das muss ein unfassbar köstlicher Duft gewesen sein, so dieses Nardenöl. So köstlich, dass sich daraus ja der Preis auch erklärt. Aber es ist doch eine Verschwendung, oder? Ja, das ist schon eine sehr seltsame Sache. Da kommt diese Frau einfach da so rein. Ja, und stört. So könnte man sagen, stört jetzt einfach dieses gemeinsame Fest. So eine Frechheit, oder? Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen einfach ein bisschen Öl über die Haare gießen würde? Natürlich köstlichstes Öl. Fühlten Sie sich auch gestört? Jesus hat sich ganz offensichtlich nicht gestört gefühlt. Er hat das, was ihm da getan wurde, als eine Art von Prophezeiung begriffen. Es war einfach damals üblich, dass man einen Leichnam salbte, damit die Verwesungsgerüche nicht so schnell riechbar waren, bevor man die Betreffenden auch in ein Grab legte. Und das Salben hat aber natürlich auch noch eine ganz andere Bedeutung. Das ist etwas, wo man jemanden heraushebt aus der üblichen Welt. Das ist wie eine Art von Grenze, die man normalerweise dem König oder dem Propheten, dem Hohepriester, entsprechend darbot, dass er jetzt herausgehoben ist durch einen außerordentlichen Wohlduft. Das ist also in der damaligen Zeit durchaus etwas sehr, sehr Angenehmes gewesen. Aber die eigentliche Frage ist, was hat diese Frau dazu bewogen? Was hat sie getrieben? Wenn Jesus tatsächlich so eine Art von Voraussage gemacht hat, dass überall, wo das Evangelium gepredigt wird, diese Frau erwähnt werden wird, dann wusste er, dass das, was sie tat, etwas ganz Außerordentliches war. Und wenn es etwas ganz Außerordentliches ist, dann ist es etwas auch für uns Außerordentliches. Wir sind diejenigen, die daraus etwas lernen könnten. Aber was? Sollen wir auch Nardenöl uns besorgen und das irgendjemanden, den wir mögen, über den Kopf gießen? Ich glaube nicht, dass das der Sinn des Ganzen sein kann. Aber was hat sie getrieben? Was treibt einen dazu, sozusagen das Teuerste, worüber man verfügt, also ein Fläschchen Öl im Wert eines Autos, um es mal heute mit heutigen Begriffen auszudrücken, das einfach zu verschwenden? Denn sehr lang hält das nicht an. Was hat sie davon? Was will sie damit sagen? Wie Jesus das interpretiert für seine eigene Zukunft, ist die eine Seite. Aber was geht in ihr vor? Ganz offensichtlich hat das etwas mit Liebe zu tun. Liebe hat so eine ganz besondere Eigenschaft. Liebe ist nur dann wirkliche Liebe, wenn sie in sich hingebungsvoll ist. Aber was bedeutet hingebungsvoll? Da ist das Wörtchen geben drin. Hingeben heißt, ich gebe mich ganz und gar mit allem, was ich bin und habe, hin. Das ist Liebe. Das ist sogar dort Liebe, wo wir nichts äußerlich geben können, wo wir uns um jemanden sorgen und wo wir gerne geben würden, auch wenn wir nichts haben. Auch das ist Liebe, denn das ist der Wunsch, ganz und gar alles, was man an Lebendigkeit und Fähigkeit und Ressourcen hat, für denjenigen zu geben, den man liebt. Das ist Hingabe. Und offensichtlich war jetzt dieses Fläschchen Nardenöl das Kostbarste, was diese Frau besaß. Und außerdem ist es natürlich auch ein, ja, etwas auch sinnlich Wunderbares. Denn sie verschenkt einen unfasslichen Wohlgeruch. Ist das nicht ganz toll für Liebe? Liebe, die sich verschenkt, verströmt einen unfassbar intensiven Wohlgeruch? Füllt den Raum aus? Ist es nicht genau das, was wir auch unter Liebe verstehen, dass Liebe tatsächlich nicht nur den Menschen ausfüllt, sondern in dem Augenblick, wo dieser Mensch sich aus einer Liebe heraus verschenkt, er seine ganze Umgebung anfüllt mit der Liebe, die aus ihm kommt? Ja, und wo kommt denn diese Liebe her? Was treibt sie dazu, jetzt Jesus derartig zu lieben? Wir können davon ausgehen, dass sie ihn kennt. Und wir können erst recht davon ausgehen, dass er sie kennt. Und wenn er sie kennt und sie ihn kennengelernt hat, dann muss was passiert sein. Was wohl? Er muss sie angeschaut haben. Und wenn Jesus jemanden anschaut, dann gibt es nichts, was dazwischen steht. Es gibt kein sich bedeckt halten. Wenn Jesus blickt, jemanden anblickt, blickt er ihn absolut unverhüllt mit dem Innersten seines Wesens an. Und sie muss sich total gesehen gefühlt haben. Total gesehen und absolut angenommen und total geliebt. Völlig Absolut, bedingungslos geliebt. Eine Liebe, die wir uns eigentlich zwar vielleicht wünschen oder vielleicht ahnungsweise mal so uns erträumen, aber die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir selbst dazu nur selten fähig sind oder überhaupt nicht. Eine Liebe, die sofort in dem Augenblick, wo sie jemanden erreicht und der Betreffende, in dem Falle die Betreffende, diese Liebe spürt, sofort in ihr ihre eigene Liebe anzündet. Liebe, die Liebe weckt. Also, Jesus muss ihr die Erfahrung seiner Liebe vermittelt haben. Und dazu musste er nicht viel tun. Da reichte es wirklich aus, dass er sie angeschaut hat, dass er ihr etwas erläutert hat, dass sie ihn vielleicht etwas gefragt hat und er geantwortet hat. Oder sie ihm zugehört hat und beim Zuhören hat auch sein Blick sie gestreift und hat sie mit einer unaussprechlichen Liebe angeschaut. Und sie war dafür ganz offensichtlich empfänglich. Und wenn eine solche Liebe einmal im Herzen brennt, da gibt's kein Halten mehr, dann ist alles andere zweitrangig. Weil diese Liebe ist das Entscheidende. Und ob sie eine Ahnung hatte, was Jesus bald darauf passieren würde, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass es sie aus ihrer Liebe heraus dazu gedrängt hat. Was kann ich ihm Gutes tun? Ihm auch etwas Gutes tun. Er tut so vielen Menschen etwas Gutes. Er hat auch mir so viel Gutes getan. Sie muss erfahren haben, wie befreiend es ist, mit einer solchen Liebe angeblickt zu werden. Was hat sie denn? Das ist doch alles so erbärmlich, was man selber hat, wenn man jemanden wirklich lieben will. Also ist doch klar, dass sie dann in dem Augenblick das materiell Kostbarste und gleichzeitig auch sinnlich am wunderbarsten Erfahrbare genommen hat, über das sie verfügte. Und dass sie es nicht tröpfchenweise reicht auch aus. Da würden ein paar Tropfen genügen und der Raum wäre schon angefüllt mit diesem Duft. Nein, das ganze Gefäß abgebrochen, über ihm ausgegossen. Alles, alles. Ich gebe absolut alles, was ich habe, dir hin. Das ist die Radikalität einer Liebe. Natürlich findet Jesus einen solchen Duft auch durchaus angenehm, aber der Duft eines solchen Herzens, das derartig rückhaltlos, derartig ebenfalls bedingungslos liebt, das so radikal liebt, dass es ihr schlichtweg absolut, total egal ist, was die Menschen von ihr denken. Ist egal, was in irgendeiner Weise sie da an Kritik haben oder an Überlegungen oder so etwas. Nein, sie ist ungehemmt, absolut, bedingungslos ungehemmt. Das ist Liebe. Ja. Und genau das ist, was jetzt Jesus aufgreift. Er spürt eine Liebe, die ihm entgegenkommt, und er nimmt sie total an. Und total eine Liebe annehmen heißt auch für ihn, der ja weiß, was auf ihn wartet, dass er hier tatsächlich schon ja einen Vorgeschmack bekommt auf das, was für ihn so selbstverständlich dann sein wird, nämlich zurückzugehen in das Reich der absoluten und vollkommenen Liebe. Er hat den Vorgeschmack, es ist für ihn ein Gefühl von Dankbarkeit. Und es ist klar, dass er dann diese absolut nur materiell denkenden äußeren Kommentare jetzt da von denen, die da was dagegen haben, dass er die rügt und absolut klarstellt, ich finde das nicht nur gut, ich will das. Und ihr haltet euren Mund. Und ich will nicht, dass ihr sie, die mich jetzt in dieser Weise liebt, betrübt. Ist das nicht seltsam? dass Jesus, der große Liebende, absolut alles, was Liebe heißt, vollständig annimmt, dass das eigentlich unsere innerste Beziehung zu ihm ist, wie er sie sich wünscht, mal unabhängig vom Geschlecht, denn das ist jetzt hier keine Angelegenheit von Frau zu Mann, sondern das ist eine Angelegenheit von Mensch zu Mensch. Denn mit Sicherheit hat er sie geliebt als Mensch und sie fühlte sich als Mensch durch und durch angenommen und erkannt. Sind wir in der Lage, ihn so zu lieben? Können wir diesen Wunsch in uns, ihm alles, was wir an Wertvollem haben, ihm zu geben, können wir diesen Wunsch überhaupt entwickeln? Oder möchten wir immer uns in irgendeiner Form bewahren, zurücknehmen und vielleicht ein bisschen und ja, Herr, wir sind dir gehorsam, aber lieben? Es leben nicht unendlich viel mehr.